SRF 3.
Ausschreitungen in Frankreich. Nach den gewalttätigen Demonstrationen bleiben Chaos und offene Fragen. Diskussion über Krankenkassenprämien. Ist die SP-Initiative reine Umverteilung oder ein echtes Rezept? Experten sind sich nicht einig. Treffen von zwei Alpha-Tieren. Donald Trump und Xi Jinping haben einen Handelskrieg abgewendet. Vorerst die Analyse zum Krisentreffen. Info 3, heute mit Karim Britsch. In rauchgehüllte Straßen, Barrikaden, brennende Autos, verwüstete Läden. Bei den Demonstrationen der Gilets Jaunes gestern gab es heftige Ausschreitungen und es kam zu wüsten Szenen in Paris und anderen französischen Städten. 130 Menschen wurden verletzt, mehr als 400 festgenommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Gewalt verurteilt. Die französische Regierung diskutierte dann offenbar über den Ausnahmezustand, wollte sich nach einem Krisentreffen heute Nachmittag aber nicht äußern. Daniel Voll, Frankreich-Korrespondent in Paris. Wie groß ist denn das Ausmaß der Schäden der Zerstörung?
Das Ausmaß der Schäden ist enorm. Allein beim Triumphbogen, den die Demonstranten zeitweise besetzt hatten, werden die Reparaturarbeit nach ersten Schätzungen über 1 Million Euro kosten. Das Denkmal wurde beschädigt, das Besucherzentrum vollständig zerstört. Es wird nun längere Zeit geschlossen bleiben. Die Bilder von zerstörten Autos, Läden, Einkaufszentrum, nicht nur in Paris, die zeigen, es gab enormen materiellen Schaden, das ist aber nur das eine. Regierung und Gewerbe fürchten genauso den Schaden für die Tourismusmarke Frankreich und dies einige Wochen vor Weihnachten und Neujahr.
Es heißt, unter die Demonstranten haben sich brutale Schläger gemischt, die verantwortlich sind für diese Ausschreitungen. Wer sind denn diese Schläger?
Das Innenministerium spricht von rechtsextremen und linksextremen Schlägertruppen, von Gruppen, die gut ausgerüstet und organisiert seien, mit viel Erfahrung in Straßenkämpfen. Bilder, die das französische Fernsehen gezeigt hat, scheinen diese Behauptungen zu stützen. Zumindest zeigten sie, dass ein Teil der Demonstranten für diese Straßenkämpfe gut vorbereitet war. Aber wer das wirklich ist, wer wirklich verantwortlich ist, dies klärt sich möglicherweise erst bei den Befragungen der beinahe 400 Personen, die von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden.
Sie haben sich unter diese Bewegung Gilets Jaunes gemischt und die wehrt sich ja gegen hohe Benzinpreise und auch ganz generell gegen die Reformen von Präsident Macron. Es ist offenbar eine sehr heterogene Gruppe. Hat sie sich denn ebenfalls radikalisiert?
Es gibt eine Radikalisierung bei Teilen der Bewegung. Bereits seit 2 Wochen ist sie sichtbar. Aber es gibt auch eine gegenläufige Entwicklung. Einzelne Sprecher der Gilets Jaunes haben sich dezidiert von den Schlägereien distanziert und sich bei der Bevölkerung entschuldigt. Inhaltlich aber bleiben sie hart. Sie fordern die Rücknahme der Steuererhöhung auf Treibstoff als erste Geste der Regierung, bevor man überhaupt miteinander redet.
Daniel Voll, wie geht's denn nun eigentlich weiter?
Politisch gerät die Regierung immer weiter unter Druck. Für das nächste Wochenende ist ein nächster Protesttag angekündigt. Die Polizeigewerkschaften verlangen, dass die Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Darüber hat sie offenbar heute diskutiert. Und die Opposition versucht, Kapital aus dem Protest zu schlagen und verlangt die Auflösung des Parlaments, wo Präsident Macron sicher bei Neuwahlen keine Mehrheit mehr finden würde. Die Auflösung des Parlaments verlangen auch Teile der Gilets Jaunes. Sie sagen, dass sie sich bei Neuwahlen beteiligen wollen. Es gibt also Versuche, sich besser zu organisieren. Und dann wächst auch der wirtschaftliche Druck. Die Versorgung ist zwar noch nicht zusammengebrochen, aber der Schaden für die französische Volkswirtschaft durch die Blockade ist bereits erheblich. Und er könnte noch wesentlich größer werden. Zum Beispiel beim Tourismus, habe ich das bereits angetönt, gerade in Paris, wo Ende Dezember eben sonst Hochsaison ist.
Das Thema wird uns also sicher weiter beschäftigen. Danke, Daniel Voll, für diese Einschätzungen live aus Paris. Und nun zu weiteren Themen in den Nachrichten. In der polnischen Stadt Katowice ist die Weltklimakonferenz eröffnet worden. Dominik Rolli.
Vertreter aus über 190 Staaten beraten an der UNO-Konferenz, wie sie die festgelegten Ziele vom Pariser Abkommen mit einem Regelwerk umsetzen sollen. 2015 einigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, die weltweite Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die Verhandlungen in Polen dauern bis zum 14. Dezember. Zeitgleich mit der Eröffnung des UNO-Klimagipfels haben in Brüssel zehntausende Menschen für den Klimaschutz demonstriert. Nach Polizeiangaben zogen etwa 65.000 Menschen durch die belgische Hauptstadt, viele davon auf Velos. Unter dem Motto «Claim the Climate» forderten sie strengere Maßnahmen zur Begrenzung des Kohlendioxidausstoßes. Nur durch ehrgeizige Bemühungen sei eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad möglich, wie dies im Pariser Klimaabkommen von 2015 gefordert wurde, so die Organisatoren. Malta nimmt ein spanisches Fischerboot mit 11 geretteten Flüchtlingen an Bord vorübergehend auf, nach 10-tägiger Fahrt durch das Mittelmeer. Das Schiff sei auf dem Weg nach Malta, teilten die spanische Regierung und die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit. Die Besatzung des Fischerboots rettete die Menschen aus Somalia, Ägypten und Sudan vor 10 Tagen. Sie waren auf einem Schlauchboot aus Libyen unterwegs. Die spanische Regierung versuchte anschließend, Libyen zur Rücknahme der Flüchtlinge zu bewegen. Zug hat einen neuen Stadtpräsidenten. Der freisinnige Politiker Karl Kobelt hat die Stichwahl gegen Froni Straub-Müller von der Christlich-Sozialen Partei der Schweiz gewonnen. Er erhielt fast 58% der Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46%, wie die Stadt über Twitter mitteilt. Zum Sport. Das Schweizer Team hat am Biathlon-Weltcup in Pokljuka in Slowenien in der Mixed-Staffel den 2. Platz erreicht, hinter dem amtierenden Weltmeister Frankreich. Und die Schweiz trifft in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 auf Dänemark, Irland, Georgien und Gibraltar. Das hat die Auslosung ergeben. Die ersten zwei der Gruppe qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die Qualifikation findet von März bis November 2019 statt. Das Wetter: in der Nacht und morgen bleibt es bewölkt und es fällt verbreitet Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 2000 Meter. Vor allem in den Alpen gibt es kurze sonnige Phasen. Mit kräftigem Südwestwind wird es 10 bis 15 Grad mild. Im Süden wird es ziemlich sonnig bei rund 10 Grad.
Info 3 Abend.
Gut getimt auf die eidgenössischen Wahlen nächstes Jahr hat die SP heute an ihrem Parteitag ihre Prämienentlastungsinitiative lanciert. Deren Ziel: nicht mehr als 10% des Lohns soll man künftig noch für die Krankenkassenprämien ausgeben müssen. Entlasten will die SP damit vor allem den unteren und mittleren Mittelstand. Ist es tatsächlich eine Entlastung oder eine reine Umverteilung? Die Meinungen der Gesundheitsexperten gehen hier auseinander. Ivan Santoro.
Das Rezept sei einfach, aber wirksam, sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann.
Wir wollen ganz einfach, dass die Krankenkassenprämien nicht mehr als 10% des Haushaltseinkommens belasten.
So sollen vor allem Familien entlastet werden, die gerade ein wenig zu viel verdienten, um Prämienverbilligungen zu erhalten. Denn mittlerweile leide nicht nur der untere, sondern auch der mittlere Mittelstand immer mehr unter den stetig steigenden Gesundheitskosten. Mit der Prämienentlastungsinitiative würde das ungerechte Kopfprämiensystem etwas abgefedert, sagt Nordmann.
Wir finden, das, was über 10% hinausgeht, muss steuerfinanziert sein, weil die Steuerfinanzierung, die ist einkommensabhängig und ist viel gerechter als die Kopfprämien.
Felix Schneuli kann die SP-Idee nachvollziehen. Der Krankenkassenexperte des Internetvergleichdienstes Comparis hält die Initiative aber dennoch für Schaumschlägerei. Denn gerade um Familien zu entlasten, habe man ja die Prämienverbilligungen eingeführt.
Also insofern bin ich da ein bisschen kritisch, wenn man gesetzliche Grundlagen hat, die man eigentlich nicht korrekt anwendet, dass man dann mit einer Initiative kommt.
Die Kantone seien da in der Pflicht. Sie müssten das System der Prämienverbilligungen nur korrekt anwenden. Dafür brauche es keine neue Initiative, sagt Schneuli. Zudem würden die Gesundheitskosten durch die SP-Initiative nicht etwa gesenkt, sondern einfach anders finanziert, nämlich vermehrt über allgemeine Steuern. Gesundheitsökonom Heinz Locher hingegen steht der SP-Initiative positiv gegenüber. Sobald es um Steuergelder gehe, stünden die Kantone in der Pflicht. Wollten sie nicht die Steuern erhöhen, steige der Druck, die Gesundheitskosten zu senken, ist Locher überzeugt.
Wir wechseln den Finanzierer von einem, der sich nicht wehren kann, zu einem anderen, nämlich die Kantone, die sich wehren können, wenn sie wollen. Und deshalb finde ich diesen Vorwurf, es sei ja nur ein Auswechseln des Zahlers, nicht berechtigt.
Die SP steht mit ihrer Prämienentlastungsinitiative nicht alleine da. Auch die CVP setzt im Wahljahr auf das Thema Gesundheit. Bereits seit Oktober sammelt die Partei Unterschriften für ihre Initiative, welche eine Kostenbremse bei den Krankenkassenprämien verlangt. Die SP will mit dem Unterschriftensammeln für ihre Initiative im Frühling beginnen.
Ivan Santoro. Am Parteitag heute haben die SP-Delegierten Christian Löwra für weitere 2 Jahre zu ihrem Parteipräsidenten gewählt. Und neu im Vizepräsidium der SP ist die Waadtländer Nationalrätin Ada Mara. Sie ersetzt ihre Kantonskollegin Géraldine Savary. Diese trat als SP-Ständerätin zurück.
Info 3 Abend.
Kaum war der G20-Gipfel in Buenos Aires vorbei, folgte der eigentliche Höhepunkt, das Zweiertreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu Handelsfragen. Und die Erwartungen an dieses Tête-à-tête, die waren groß. Ohne Annäherung hätten die USA nämlich schon bald die Zölle auf chinesische Importe deutlich erhöht, von derzeit 10 auf 25%. Damit wäre aus dem Handelsstreit wohl endgültig ein Handelskrieg geworden. Hätte, wäre. Soweit ist es nicht gekommen. Die Analyse von Maren Peters.
Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China ist aufgeschoben, aber gebannt ist die Gefahr noch lange nicht. In Buenos Aires haben sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping nur auf eine Feuerpause von 90 Tagen verständigt. Und das heißt konkret, die USA verzichten darauf, schon zu Jahresbeginn die Zölle auf chinesische Importe in die USA noch einmal deutlich zu erhöhen. Im Gegenzug verspricht China, substanziell mehr US-Waren zu kaufen, inklusive Agrargüter. Auch wenn das eine dehnbare Formulierung ist, die amerikanischen Sojabauern im republikanischen Kernland dürfen sich freuen. Sie können ihre Bohnen wohl bald wieder Richtung China verschiffen, ihrem wichtigsten Absatzmarkt. Auch Trump selbst darf triumphieren, kann er doch hoffen, dass die versprochenen Zusatzeinkäufe der Chinesen helfen, das Handelsungleichgewicht zwischen den USA und China zumindest ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Das hatte er den Amerikanern versprochen. Trump konnte somit erhobenen Hauptes nach Washington zurückfliegen. Es sieht so aus, als hätte er sich nach maximalem Druck auf den mächtigen Handelspartner China in allen Punkten durchgesetzt. Damit können auch Unternehmer und Börsianer weltweit vorerst aufatmen. Die befürchtete Eskalation des Handelskonflikts zu einem weltweiten Handelskrieg, die allen schaden würde, ist vorerst gebannt. Die Sache hat nur einen Haken. Gerade einmal 90 Tage bleiben den USA und China, um ihre Abmachung mit Leben zu füllen, sprich die Details festzulegen. Die Deadline hatte Trump gesetzt. 90 Tage, das ist sehr sportlich, wenn man bedenkt, dass sich Handelsverhandlungen angesichts ihrer Komplexität oft über Jahre hinziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur über Handelsfragen gerungen werden soll, auch strukturelle Veränderungen mit Blick auf Urheberrechtsschutz, Cyberattacken und noch einiges mehr stehen auf der Agenda. Falls das ambitionierte Ziel scheitert, ist allen klar, was droht. Dann dürften die USA ihre Zölle im März definitiv weiter erhöhen und den Handelskrieg damit endgültig eröffnen, mit negativen Folgen für die ganze Weltwirtschaft. Falls es sich der US-Präsident nicht doch noch einmal anders überlegt.
Info 3, das kompakte News-Magazin, auch am Wochenende zum Nachhören auf unserer App. Im Studio heute war Karin Britsch. Einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.